Liebe Ostergemeinde, wir waren zur Studienfahrt in Bonn, das war so in den 70er Jahren. Damals waren wir 10. Klasse, damals war Bonn noch Bundeshauptstadt. Und zum Besichtigungsprogramm gehörte natürlich auch das Beethovenhaus. Haben viele von Ihnen wahrscheinlich auch schon gesehen. Wir hatten uns durch den Stadtplan durchgekämpft, aber wo war nun das Beethovenhaus? Die Straße musste eigentlich stimmen. Schließlich fragte ich in meiner Verwirrung einen Passanten, sagen Sie, wo ist hier das Beethovenhaus? Und der lachte nur kurz und sagte, junger Mann, machen Sie mal die Augen auf, Sie stehen direkt davor. Wenn das Beethoven gewusst hätte, der war zwar taub, aber blind war er nicht. Aber wir waren jedenfalls dann am Beethovenhaus. Und manchmal geht es uns ja so, wie das Sprichwort sagt, er sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Er sieht das Beethovenhaus vor lauter Beethovenhaus nicht. Er ist nahe dran, er steht unmittelbar davor. Und er hat es doch nicht erkannt. Wahrscheinlich ist es Ihnen auch schon mal so gegangen, dass aus einer größeren Ansammlung von Menschen Ihnen jemand plötzlich zuruft, hallo, erkennen Sie mich denn gar nicht? Und dann sagen wir, ach Entschuldigung, mit Ihnen hatte ich hier nun gar nicht gerechnet. Mit Ihnen hatte ich hier nun überhaupt nicht gerechnet. Und deswegen habe ich Sie auch, ehrlich gesagt, gar nicht erkannt. Das stimmt. So oder ähnlich dürfte es den beiden Männern gegangen sein, als sie am Nachmittag des ersten Ostersonntags auf dem Heimweg von Jerusalem nach Emmaus sind. Sie haben den Bericht über diese denkwürdige Wanderung vor sich auf ihrem Gottesdienstzettel. Lukas berichtet uns darüber. Lukas, der Historiker und Mediziner, in seinem Evangelium im 24. Kapitel. Und wir beginnen in Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen, also zwei von den Jüngern aus dem Umfeld von Jesus, das waren nicht zwei der Apostel, aber zwei Jünger, die zum engeren Kreis um Jesus gehörten. Zwei von ihnen gingen an demselben Tage, von dem davor berichtet worden war, vom Ostersonntag, in ein Dorf, in Richtung eines Dorfes, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Luther berichtet hier, übersetzt hier 2 Wegstunden, wörtlich steht da 60 Stadien. 60 Stadien sind circa 11 Kilometer. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst, der Auferstandene, und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und das ist das Erste, was wir bei diesen Männern aus dem Umfeld von Jesus finden, am Nachmittag des Ostersonntags, eine übermächtige Traurigkeit. Also wenn Sie mitschreiben, ist das Ihr erster Punkt heute Morgen. Eine übermächtige Traurigkeit. Objektiv leben Sie ja jetzt in einer Welt, in der Jesus vor wenigen Stunden auferstanden ist. Das Grab ist leer. Aber in Ihrem Herzen ist es dunkel und traurig. Wie vielen Zeitgenossen geht es so, auch manchen Christen, dass man von ihnen diesen Satz schreiben könnte, Vers 17, da blieben sie traurig stehen. Sie bleiben traurig stehen. Es gibt so vieles, was uns das Herz schwer machen kann, was uns die Hoffnung aussaugen kann. So vieles. Jesus ist zwar da, aber wir können ihn nicht sehen. Da blieben sie traurig stehen. Der Bericht des Lukas ist so lebendig, dass er uns ein recht genaues Bild von diesen beiden Männern vermittelt, die sich da auf dem Fußmarsch befinden. Wohlgemerkt, sie gehören nicht zu den Aposteln, also nicht zum Zwölferkreis, aus dem ja inzwischen ein Elferkreis geworden war, nach dem Selbstmord des Judas. Aber sie kommen aus dem Umfeld von Jesus. In Johannes 19, Vers 25 wird von einer der Marien, die am Kreuz Jesu noch ausgeharrt hatten, gesagt, Maria, die Frau des Klopas. Klopas oder Kleophas, das ist ein und derselbe Name. Also offensichtlich, das ist nämlich der einzige Kleophas, der im Neuen Testament vorkommt. War das seine Frau? War das ein Ehepaar, das zu Jesus gehörte? das ihm nachgefolgt war über diese 3 Jahre hinweg. Und wir sehen, dass dieser Kleophas zu jener Gemeinschaft gehörte, die Jesus bis zum Tod treu geblieben ist und die jetzt um ihn trauert. Das können Sie in Vers 22 sehen, wo die beiden Männer sagen, auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Da gab es also eine Gemeinschaft, einen Kreis von Leuten, die jetzt noch zusammenblieben. Und Vers 24 sehen Sie es nochmal. Da sagen sie, einige von uns gingen hin zum Grab. Die gehören also irgendwie zu dieser Gemeinschaft um Jesus dazu. Und sie sind jetzt übermannt von übermächtiger Traurigkeit. Durch die Kreuzigung sind ihre Hoffnungen wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Sie hatten sich alles völlig anders vorgestellt. Sie hatten nie und nimmer damit gerechnet, dass es so ausgehen könnte. Tagsüber an diesem Sonntag waren sie offensichtlich nochmal in ihrer Gemeinschaft zusammengekommen, hatten versucht, das gemeinsam irgendwie zu verarbeiten, einzuordnen, vielleicht sich gegenseitig auch noch irgendwie zu trösten, aber jetzt hält sie hier nichts mehr in Jerusalem, was sollen wir hier noch? Hier ist die Sache gelaufen, die Messe ist gelesen, vorbei ist vorbei, jetzt am besten erstmal hier nichts mehr sehen, heim nach Emmaus. Emmaus war gewissermaßen eine Stadt auf dem Lande. Der Fußmarsch würde mindestens 2, möglicherweise auch 3 Stunden dauern. Das ist jetzt gerade das Richtige. Da konnten sie wenigstens unterwegs nochmal über alles nachdenken. Sie konnten sich ihre Enttäuschung von der Seele reden, konnten das versuchen zu verarbeiten. Aber jetzt erstmal lass Jerusalem Jerusalem sein, jetzt erstmal nur nach Hause. Es war genug, es war eigentlich schon zu viel. Und dann gehen sie diese 60 Stadien, circa 11 Kilometer. Wo genau Ephesus lag, kann man heute nicht mehr exakt sagen. Es gibt dazu eine ziemlich ausgedehnte Diskussion und unter den Zeitgeschichtlern und Historikern. Aber Städte sind ja im Laufe der Jahrhunderte auch immer wieder umbenannt worden. Und geografisch und archäologisch gibt es mehr verschiedene Kandidaten, die in Frage kommen könnten, dieses Emmaus zu sein. Ist für uns aber jetzt nicht so entscheidend. Es ist eine Stadt circa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Wen das genauer interessiert, dem kann ich gern was zu lesen dazu empfehlen. So, nun gehen sie da hin und dann sagen sie im Vers 14, sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Da steht wörtlich von allem, was sich ereignet hatte. Also hier geht es nicht um irgendwelche Geschichten, die Leute sich erzählen, sondern hier geht es um Vorgänge, um Ereignisse. Das steht da wörtlich. Sie redeten über das, was sich ereignet hatte. Und offensichtlich waren sie sich in der Bewertung der Ereignisse, diese beiden, der Kleophas und sein Begleiter. Manche sagen, vielleicht war es Lukas selbst, weil das so lebendig nacherzählt und berichtet wird, diese Szene. Andere sagen, vielleicht war es der Sohn von Kleophas. Das können wir nicht mit letzter Sicherheit entscheiden. Aber jedenfalls haben sie offensichtlich nicht ganz die gleiche Meinung dazu. Vers 15 kann man so übersetzen, als sie im Gespräch waren und miteinander diskutierten. Ja, Jesus sagt ihnen dann in Vers 17, was sind das für Worte, die ihr einander entgegenwerft? So steht das da wörtlich in Vers 17. Was sind das eigentlich für Worte, die ihr einander entgegenwerft? Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, wenn Sie sich Worte mit einem anderen entgegenwerfen. Das kann durchaus kontrovers zugehen. Sie müssen das irgendwie klären. Und es ist ein trauriger Weg, es ist ein schwerer Weg, den Sie da der tiefer stehenden Sonne entgegengehen, als der unbekannte Dritte sich zu ihnen gesellt. Und sie machen auch aus ihrer Traurigkeit überhaupt keinen Hehl. Vers 17, er sprach zu ihm, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt, also für Worte, die ihr da einander entgegenwerft, unterwegs. Und da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleophas antwortete, es war offensichtlich der Ältere oder jedenfalls der Sprecher oder auch der in der Gemeinde Bekanntere, deswegen wird sein Name hier auch genannt, der redet und sagt, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Das war doch allgemeines Gesprächsthema. Das war doch das Top-Ereignis der letzten Tage. Und Jesus sprach zu ihnen, was denn? Und sie sprachen zu ihm, na, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Obersten und unsere hohen Priester zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt hatten. Und dann dieser enttäuschte Satz, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Merken Sie diese diese Hoffnungslosigkeit, diese Trübnis. Hans Lilje hat in einer Predigt über diesen Text geschrieben, es liegt eine völlig zertrümmerte Welt hinter den beiden, die da in den sinkenden Tag hinein nach Emmaus wandern. Über dem Lebensweg dieser beiden Männer liegt ein scharfer Hauch. Sie sind gezeichnet durch das tragische Geheimnis des Scheiterns. Diesen Männern ist durch einen Willkürakt der Justiz ihr bisheriger Lebensinhalt zerschlagen. Sie haben in der Tat mit einem Schlag alles verloren, was ihrem Leben bisher einen höheren Inhalt gab. Das ist die Situation. Und ihre ganze Hoffnungslosigkeit gipfelt in diesem enttäuschten Satz in Vers 21. Wir hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Und das zeigt auch, was sie damals noch vom Messias erwarteten, dass er sofort ein irdisches Reich aufrichten würde, dass er sofort die Römer vertreiben würde, dass er sofort für klare Verhältnisse sorgen würde. Das erwarteten sie. Und dass er sichtbar seine Macht bewiese. Und dass sie dann besondere Aufgaben in diesem Reich übernehmen würden. Und dann dieser Zusatz, ganz interessant, über das alles ist heute der dritte Tag. Und damit meinen sie, jetzt ist keine Hoffnung mehr. Sie hätten sich natürlich daran erinnern können, dass Jesus vorher gesagt hatte, und das kann man in Lukas 9 und Lukas 18 nachlesen, am dritten Tag wird er auferstehen. Aber offensichtlich verbinden sie das nicht mehr mit dem dritten Tag. Sondern dritter Tag ist jetzt schon, er ist jetzt schon so lange tot, da wird nichts mehr. Wir als Leser wissen längst, dass Jesus schon an ihrer Seite ist. Vers 15, ne? Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber sie können es nicht erkennen. Vers 16, ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Das ist die Situation. Solange sie Jesus nicht erkennen, bleiben sie im Klammergriff dieser übermächtigen Traurigkeit. Und das gilt auch für uns. Solange wir meinen, ohne Jesus unterwegs zu sein, bleibt die Traurigkeit immer stärker als wir. Bleiben wir immer, immer im Klammergriff dieser Traurigkeit. Kommen wir da niemals raus. Und der Leser fragt sich natürlich, wie kommt das, dass sie ihn nicht erkennen? Woran liegt das? Wie kann das sein? Nun, das wird uns hier nicht mit letzter Eindeutigkeit erläutert. Natürlich hatte Jesus einen Auferstehungsleib. Der war schon etwas anders. Mit dem konnte er plötzlich da sein, plötzlich wieder weg sein. Der war nicht mehr sterblich. Aber dieser neue Leib hatte doch eine sichtbare Verbindung mit dem alten Leib. Deswegen konnte ja Jesus dem Thomas dann in der anderen Situation sagen, hier sieh die Nägelmale, wo sie die Nägel durchgeschlagen haben. Also es gab Diskontinuität und Kontinuität. Es gab eine Verbindung zwischen dem alten und dem neuen Leib. Der war ja nicht mehr im Grab, der alte Leib. Der war ja auferstanden. Es war anders. Aber andere haben ihn ja auch wiedererkannt. Warum? Vielleicht hat Gott selbst ihnen die Augen verschlossen. Vielleicht ist die Enttäuschung auch einfach zu groß gewesen. Vielleicht waren ihre falschen Vorstellungen ihnen einfach im Wege, dass sie es nicht denken konnten, er sei auferstanden, dass sie es sich einfach nicht vorstellen konnten. Ihre Vorurteile haben sie vielleicht blind gemacht für die Wirklichkeit. Und das waren vor allem falsche Vorstellungen über Jesus, was er tun müsste und was nicht, wann er kommen müsste und wann nicht. Und in diesen Stunden, das sehen wir hier, ist ihnen absolut nicht klar, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sie sagen in Vers 19, er ist ein Prophet. Es ist ihnen nicht mehr klar, dass es hier Gottes Sohn selbst ist, den Gott geschickt hat. Absolut nicht klar. Und es ist ihnen auch nicht klar, warum Jesus in erster Linie gekommen war, nämlich um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben und uns die Sünden zu vergeben, uns in den Himmel zu bringen. Das ist ihnen auch nicht klar. Sie sagen, wir dachten, er würde Israel jetzt erlösen und hier das neue Reich errichten. So viele Vorurteile, so viele falsche Erwartungen. Und in ihrer Verzweiflung, das finde ich sehr interessant, in ihrer Verzweiflung werden selbst solche Indizien, die ihnen Hoffnung machen könnten, negativ ausgelegt. Es wird alles nur noch negativ gedeutet. Ja, Verse 22 bis 24. Auch einige haben uns erschreckt. Einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, die haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen. Die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es, so wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Wenn man jetzt optimistischer an die Deutung heranginge, könnte man ja sagen, Mensch, vielleicht ist er da doch auferstanden, wir haben ihn nur noch nicht gesehen. Vielleicht gibt es ja Hoffnung, das Grab ist wenigstens schon mal leer. Aber auf diese Idee kommen die gar nicht. Das wagen die in ihrer Trauer gar nicht mehr zu hoffen. So total übermächtigt waren sie von der Traurigkeit, von der Hoffnungslosigkeit, von der Ausweglosigkeit, von der Verzweiflung. Und sehen Sie, an dieser Stelle, da erkennen wir, dass die Auferstehungszeugen eines nicht gemacht haben. Und das ist ganz wichtig festzuhalten. Und das müssen wir auch unseren Zeitgenossen sagen, die an der Glaubwürdigkeit der Auferstehungszeugen zweifeln. Eines haben sie nicht gemacht. Sie wollten sich auf keinen Fall in die eigene Tasche lügen. Sie wollten sich das auf keinen Fall einreden. Das sehen wir immer wieder in den Berichten der Evangelien. Sie wollen sich nicht täuschen. Sie wollen sich nicht auf eine vage Hoffnung verlassen. Sie wollen sich um keinen Preis auf windige Gerüchte verlassen. Und das hier ist ja nur Hörensagen, ne? Vers 22, auch haben uns erschreckt einige Frauen, die sind früh bei dem Grab gewesen, die haben seinen Leib nicht gekommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten. Wir hören, was die Frauen sagten, die Frauen sagen, was sie von den Engeln hörten, was die Engeln sagen. Es ist alles ein Hören und Sagen. Aber ihn sahen sie nicht. Das ist uns zu vage. Darauf können wir keine Hoffnung bauen. Das sind alles nur Gerüchte. Aber keine belastbaren Fakten. Das hat nicht die Kraft, unsere Traurigkeit zu überwinden. Das nicht. Es gibt scheinbar nichts, was sie da rausholen kann. Und wir fragen gespannt, die wir ja wissen, Jesus ist auferstanden und er steht da neben ihnen. Wann wird Jesus sich ihnen endlich zu erkennen geben? Das fragt man sich doch, wenn man den Text liest. Und dann in Vers 25 ergreift der Auferstandene endlich zum ersten Mal so richtig das Wort. Bis dann hat er nur Fragen gestellt. Was war denn los? Und was hattet ihr denn erwartet? Er löst ihnen gewissermaßen die Zunge mit seinen Fragen. Aber in diesen Versen macht Jesus den beiden klar, Leute, eure übermächtige Traurigkeit ist eigentlich eine überflüssige Traurigkeit. Das ist der zweite Punkt, eine überflüssige Traurigkeit. Eure übermächtige Traurigkeit ist eigentlich eine überflüssige Traurigkeit. Leute, eure Skepsis und Verzweiflung, so verständlich das menschlich auch sein mag, ist nicht vernünftig, ist nicht durch die Fakten begründet. Sehen Sie Vers 25, da sagt Jesus, oh ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm, also von Jesus, gesagt war. Jesus sagt, Leute, das ist eine völlig überflüssige Traurigkeit. Eure Skepsis ist weder vernünftig noch durch Fakten begründet. Eure Skepsis ist irrational. Eure Skepsis ist unvernünftig. Eure Skepsis ist unangebracht. Es musste doch so kommen, wenn ihr das Alte Testament ernst nehmt. Da steht im Griechischen ein starkes Dei, ein göttliches Muss. Es musste doch so sein. Leute, wenn ihr alle Fakten bedenken würdet, wenn ihr wirklich die gesamte Lage im Blick hättet, dann würdet ihr sehen, dass eure Traurigkeit und Sorge absolut unbegründet sind. Eine überflüssige Traurigkeit, weil Gottes Plan voll im Soll ist. Gottes Plan ist voll im Soll. Seit Jahrhunderten angekündigt, ist genau so gekommen, Leute. Es ist eine überflüssige Traurigkeit, weil alles genauso läuft, wie Gott euch das schwarz auf weiß angekündigt hatte. Seit Jahrhunderten durch die Propheten. Und ihr könnt das alles nachlesen. Und deswegen betont Jesus das so in Vers 26, musste nicht Christus dies leiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen. Gerd Meyer hat in einem sehr guten Lukas-Kommentar 1992 zu dieser Stelle Folgendes geschrieben. Er sagt, seltsame Welt. Seltsame Welt. Jesus ist da, sie sehen ihn nicht. Es ist der dritte Tag, sie freuen sich nicht. Er ist auferstanden. Sie bemerken es nicht. Und dann fügt Meyer den Satz hinzu, diese Emmaus-Jünger sind der Urtyp gescheiter und frommer Leute, die keine Hoffnung mehr haben. Sie sind der Urtyp gescheiter und frommer Leute, die keine Hoffnung mehr haben. Wie oft wird Jesus das über unsere Sorgen und Ängste sagen? Leute, wenn ihr alle Fakten bedenken würdet, Leute, wenn ihr wirklich die gesamte Lage im Blick hättet, wenn ihr mich einbeziehen würdet, dann würdet ihr sehen, dass eure Traurigkeit und eure Sorge völlig unbegründet sind. Eine überflüssige Traurigkeit. Und wie oft sind uns die Augen gehalten? Wie oft? Und wie oft denken wir, Herr, ich sehe dich nicht. Herr, ich sehe dich nicht in dieser Situation. Und doch ist er schon längst an unserer Seite. Vers 15, schon längst. Und es ist interessant, Vers 26 macht Jesus nochmal deutlich, dieses göttliche Muss, das alttestamentliche Porträt des Messias hat genau diese beiden Seiten. Niedrigkeit und Hoheit. Er wird leiden, er wird sterben, er wird hingerichtet werden, um die Schuld für unsere Sünden auf sich zu nehmen, damit wir frei auskommen können durch seine Vergebung, wenn wir ihn darum bitten, diese Niedrigkeit und diese Hoheit. Er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Er wird den Tod überwinden. Er wird die Sünde überwinden. Er wird den Teufel überwinden. Er wird alle Traurigkeit überwinden. Er wird alle Not überwinden. Er wird alle Angst zur Strecke bringen. Und dann verwendet Jesus wahrscheinlich die nächste Stunde. Das wird hier nicht gesagt, wie lange das dauerte, aber es wird bestimmt eine Stunde gedauert haben, bestimmt viel länger als unsere Predigten hier, um den beiden diese Wahrheit ausführlich zu beweisen. Oh, es steckt so viel hinter diesem Vers 27. Und ehrlich gesagt, ich wäre so gern dabei gewesen damals. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war, von Jesus. Das ist der Schlüssel zum Verständnis der Bibel. Jesus beweist diese Wahrheit, dass er angekündigt ist, anhand des Alten Testaments. Bereich für Bereich des Alten Testaments kämmt er durch mit diesen Leuten. Und die kannten ja noch viel mehr auswendig von der Bibel als wir und Jesus ja sowieso. Und ich denke, wer Karfreitag dabei war, der wird jetzt hoffentlich sofort an Jesaja 53 denken. Und wenn Sie Karfreitag nicht dabei waren, hören Sie am besten nochmal die Predigt über Jesaja 53 nach über www.beg-hannover.de. Da haben wir das gezeigt, wie mehr als 700 Jahre vor Christus das Leiden von Gottes Sohn und seine Auferstehung und sein Sieg bis in Einzelheiten vorausgesagt werden und mit einer Präzision geschildert werden und mit einer Präzision auch erläutert werden, wie das nur Gottes Geist dem Propheten eingeben konnte, so viele Jahrhunderte bevor das alles geschah. Und Jesaja 53 ist nur eine Stelle von vielen. Und in Jesaja 53 haben wir ja auch gesehen schon diesen Hinweis auf die Auferstehung, wo es heißt, er wird Nachkommen sehen, er wird in die Länge leben, des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Er wird die Starken zum Raube haben. Er wird das Licht schauen und die Fülle haben. Er wird den Sieg erringen. Das ist so deutlich. Oder wenn wir sehen, was etwa in Psalm 16 schon angekündigt wurde. Das ist auch sehr deutlich. Psalm 16, wo es in Vers 9 heißt, darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen, denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Und das sind nur zwei Bibelstellen von vielen, vielen, vielen anderen. Und vielleicht haben die beiden Männer, als Jesus ihnen das so erklärte, sich dann erinnert an das, was Jesus lange vor der Kreuzigung gesagt hatte, in Johannes 5, Vers 39. Da hatte er gesagt, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist's, die von mir zeugt. Das ist richtig. Es ist richtig, dass ihr in der Schrift sucht. Und Schrift ist zu dem Zeitpunkt noch Altes Testament. Denn sie ist's, die von mir zeugt. Sie ist's, die meinen Weg vorschattet. Und hier wird so deutlich, Jesus ist der Generalschlüssel, der uns das Herz der ganzen Bibel aufschließt. Jesus ist der Generalschlüssel. Und das Verb, das er hier verwendet in Vers 27, er legte ihnen aus, was in der Schrift von ihm gesagt war. Er legte ihnen aus. Das ist hochinteressant, da steht im Griechischen die Hermeneuo. Und das ist unser Wort für Hermeneutik. Und Hermeneutik ist die Kunstlehre der Auslegung, insbesondere der Bibel, aber auch in der Literaturwissenschaft ist das dann später übernommen worden. Die Hermeneuo, er legte es ihnen aus. Er gab ihnen den Schlüssel für ihr Schriftverständnis, für ihre Hermeneutik an die Hand. Er hat es ihnen alles erklärt. Er hat es ihnen alles aufgedeckt. Und jetzt konnten sie die Wahrheit Schritt für Schritt erkennen. Und hier zeigt Jesus uns die Hermeneutik, mit der wir die Bibel verstehen. Und Jesus zeigt uns zugleich die Hermeneutik, mit der wir unser ganzes Leben verstehen. Und Einige Stunden später wird Jesus das Gleiche, das können Sie dann in Vers 45 nachlesen, nochmal mit den anderen Jüngern machen, als die Jünger alle versammelt sind. Da wird das nochmal fast wortgleich stehen. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Schriften, dass sie verstanden, und zeigte ihnen, dass das ganze Alte Testament schon von Jesus gesprochen hatte. Das war der Weg, auf dem Jesus seine zweifelnden Jünger überzeugt hat. Und vielleicht haben Sie gehört von dem berühmten Stein von Rosette. Der wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Oberägypten entdeckt, stammt aus der Zeit der Pharaonen. Da ist ein und dieselbe königliche Verordnung auf diesem Stein von Rosette eingemeißelt in mehreren Schriftarten. Und dadurch, dass die so parallel untereinander standen, immer derselbe Inhalt in unterschiedlichen Schriftarten, konnte man mit Hilfe der Paralleltext ein bestimmtes Zeichen aus dieser Hieroglyphenlandschaft entziffern, das bis dahin unbekannt war. Ein bestimmtes Zeichen hat man in seiner Bedeutung rausbekommen durch diese Paralleltexte. Und mit Hilfe dieses einen Zeichens war es dann möglich, die gesamte Inschrift zu enträtseln. Sie hatten den Schlüssel gefunden. Und Experten sagen, dass das ein Wendepunkt war in der Erforschung des Altertums. Und so ist es mit dem Geheimnis der Bibel. So ist es mit diesem Schlüssel, den Jesus uns hier in seiner eigenen Person an die Hand gibt. Mit diesem geheimen Plan Gottes über die Welt und über unserem Leben. Sobald du den Schlüssel hast, fügen sich die bis dahin unverständlichen Linien ineinander. Sobald du den Schlüssel hast, steht plötzlich in kristallner Klarheit die Antwort auf deine Fragen vor dir. Und du verstehst Gottes Wort und du verstehst dein eigenes Leben. Und du verstehst dein Ziel, wenn du Jesus hast und wenn du erkennst, er ist der Schlüssel zur ganzen Wirklichkeit. Und wissen Sie, was die später im Rückblick über diese Stunde sagen werden? Über diese Stunde, wo Jesus mit ihnen eine systematische Bibelarbeit durchführt. Da werden sie sagen, Vers 32, er öffnete uns die Schrift. Er öffnete uns die Schrift. Bis dahin hatten wir vieles verstanden, aber wir hatten noch nicht so den letzten Durchblick gewonnen. Wir hatten noch nicht verstanden, dass das die Grundlage für unser ganzes Leben ist. Dass das unsere Rettung ist, unser Heil, unsere Freude. Und er hat uns die Schrift geöffnet. Und während Jesus ihnen die Bibel auslegt, da löst sich langsam dieser Klammergriff um ihr Herz. Da können Sie fast zugucken. Da löst sich so langsam dieses Gefängnis, das sie eingeschlossen hatte. Und das erloschene Herz beginnt wieder zu brennen. Und sie werden dann später im Rückblick auf diese Stunde sagen, Vers 32, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns rede auf dem Wege. Brannte nicht unser Herz, das so erloschen war, das so eingetrübt war, das so taub geworden war durch die ganze Enttäuschung und die Trauer und die Hoffnungslosigkeit und die Verzweiflung. Und jetzt brennt es wieder. Und sie merken, diese übermächtige Traurigkeit war eigentlich eine überflüssige Traurigkeit. Und so wird dann daraus schließlich, und das ist das dritte und letzte, eine überwundene Traurigkeit. Aus der übermächtigen und überflüssigen Traurigkeit wird am Ende eine überwundene Traurigkeit. Das sehen Sie in Vers 28. Und sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen. Also ihr 11 Kilometer Fußmarsch kommt langsam zum Ende. Nach 2 bis 3 Stunden, wahrscheinlich sind sie zwischendurch mal stehen geblieben, haben weiter geredet, das erläutert. Also ich denke, man kann von 3 Stunden etwa gut ausgehen. Und Jesus stellte sich, also Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Also wir fragen nochmal, warum spannt Jesus die beiden immer noch auf die Folter? Er weiß ja, dass sie ihn brauchen. Warum hat Jesus nicht schon zu Beginn, als er zu den Männern stieß, gesagt, hey, macht mal die Augen auf, ich bin Jesus, der Auferstandene, hätte er ja auch tun können. Die Bibel sagt das nicht ausdrücklich, aber ich denke, der Zusammenhang zeigt, Jesus will sie Schritt für Schritt zum Verstehen führen. Das ist seine Pädagogik, das ist seine liebevolle seelsorgerliche Didaktik, die er hier anwendet. Er öffnet ihnen diese Tür ganz behutsam. Er nimmt sie mit, er führt sie durch das Wort Gottes hindurch. Es ist im Grunde, man könnte sagen, ein induktives Vorgehen. Schritt für Schritt, Stein auf Stein wird gebaut, bis er sie an das Ziel geführt hat. Das ist so bewegend. Und schauen Sie, das ist grundsätzlich der biblische Glaube an den wahren Gott, ist ein verstehender Glaube. Jesus sagt nicht, du musst erst deinen Verstand an der Garderobe abstellen, bevor du Christ werden kannst. Jesus ist nicht jemand, der uns einfach emotional überwältigt und dann wissen wir am Ende und sagen, ja, wir glauben, aber wir wissen eigentlich gar nicht, warum wir glauben oder wie wir dazu gekommen sind. Und wir können unseren Glauben auch eigentlich nicht begründen, aber es ist ein gutes Gefühl, solange das Gefühl da ist. Es fühlt sich gut an. Und was ist, wenn es sich nicht mehr gut anfühlt? Dieser biblische Glaube, der soll auch halten, wenn Jesus dann nicht mehr sichtbar da ist. Das wird ja auch schon kurze Zeit später so sein. Dann werden sie ihn nicht mehr sehen. Dann soll das noch halten, dann soll das Bestand haben. Es soll ein ganzes Leben halten. Es soll den Widerständen standhalten. Es soll den Stürmen von Krankheit und Zweifeln standhalten. Und deswegen ist das der Weg. Jesus führt uns Schritt für Schritt. Er überwältigt uns nicht. Er manipuliert uns nicht. Und deswegen dürfen auch wir nicht versuchen, andere Menschen zu manipulieren, um sie mit irgendwelchen emotionalen Kniffen für unsere Sache zu gewinnen. Für unsere Sache können wir sie vielleicht gewinnen, aber nicht für Jesus. Ich denke, deswegen gibt er diesen Männern Zeit. Er merkt, sie brauchen diese Zeit. Klar, manche haben sich auch schnell bekehrt, aber dann haben sie es schnell begriffen. Diese Männer brauchen Zeit. Und ich denke, die Voraussetzung für dieses Verstehen ist nicht ein akademisches Studium, ist nicht unbedingt ein hoher Intelligenzquotient, sondern dass einer bereit ist, auf Jesus zu hören. Dass einer zugibt, dass er Jesus braucht. Dass einer Jesus nach der Wahrheit fragt. Dass einer bereit ist, sich zu öffnen. Und letztlich, dass einer versteht, ist dann letztlich auch wieder ein Geschenk. Wie wir vor einer Woche bei Nikodemus gesagt haben, der Geist weht, wo er will. Wir können es nicht erzwingen, aber Jesus will es schenken. Er will es so gern schenken. Es ist ein Geheimnis, aber es ist ein Geschenk. Und er sagt, strecke dich nach diesem Geschenk aus. Bitte mich darum. Bitte mich darum, dass sich meine Wahrheit dir erschließt. Und die beiden Männer merken, wir können ihn jetzt nicht ziehen lassen. Wir können ihn jetzt nicht ziehen lassen. Wir müssen das jetzt zu Ende bringen. Und das möchte ich Ihnen auch zurufen. Bleib nicht auf halber Strecke stehen, wenn Jesus dir begegnet. Bleib nicht auf halber Strecke stehen. Nimm ihn ganz mit in dein Haus. Und so sprechen sie diese Bitte aus, die dann später noch so oft besungen werden sollte, in so vielen schönen Kanonliedern. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Geh jetzt nicht weiter, komm. Bring das mit uns zu Ende. Es dürfte so 18 Uhr inzwischen geworden sein, 18, 19 Uhr. Und sehen Sie hin, Jesus, der Herr der Welt, Jesus, der an diesem Tag endgültig den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Es ist unfassbar. Es ist mir bei dieser Predigtvorbereitung zum ersten Mal so aufgefallen, wie speziell das ist, wie ungewöhnlich. Der nimmt sich die Zeit, mit diesen beiden Männern zum Abendessen einzukehren. Er macht jetzt keine Großveranstaltung mit 20.000 Leuten, er gibt keine Interviews für alle Welt, sondern er geht mit diesen beiden Männern und nimmt sich die Zeit für sie. Wahrscheinlich ist es das Haus des Kleophas. Und dann sehen sie, was passiert. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und das geschah, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, das machte eigentlich der Hausherr, aber er macht das einfach jetzt, Jesus, dankte und brach's und gab's ihnen. Das war jetzt kein Abendmahl, das sie gefeiert haben, aber sie hatten das bei Jesus gesehen beim Abendmahl, wie er das Brot gebrochen hatte und es ihnen gegeben hatte. Sie hatten gesehen, Lukas 9, bei der Speisung der 5000, wie Jesus das Brot gebrochen und vermehrt hatte. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo sie endgültig Sicherheit gewinnen. Und jetzt fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und Mensch, du bist es selbst. Es ist eine unfassbare Situation. Vers 31, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Was für ein Moment. Du bist es selbst. Und jetzt wird ihnen klar, der Mann, der da so geduldig mit uns gesprochen hat, der Mann, der uns die Schrift ausgelegt hat, das ist derselbe Mann, von dem das ganze Alte Testament redet. Und das ist derselbe Jesus, mit dem wir die ganze Zeit unterwegs waren. Und plötzlich laufen alle Linien zusammen. Und sie sagen, du bist der Auferstandene, du bist Jesus. Es wird ihnen die Sprache verschlagen haben. Rembrandt hat ein Bild über die Emmaus-Jünger gemalt. Und Rembrandt hat versucht, genau diese Situation einzufangen. Genau diese Situation. Sie können das mal googeln. Da finden Sie eine Wiedergabe dieses Bildes. In dem dämmerigen Raum breitet sich langsam der überirdische Glanz auf dem Antlitz des Herrn aus. Das hat Rembrandt versucht einzufangen. Jetzt ist Jesus völlig im Licht. Jetzt verstehen sie. Und von diesem Glanz auf dem Gesicht Jesu wird der ganze Raum mit dem Licht erfüllt. Und dieses Licht spiegelt sich dann auch wieder auf dem Gesicht der beiden Jünger. Ich denke, so hat Rembrandt das gemeint. Und er wollte sagen, unser Glaube ist ein Abglanz der Herrlichkeit Jesu. Dass wir ihn erkennen, dass wir plötzlich verstehen, wer er ist. Du bist Gottes Sohn. Du bist der Retter. Du bist der Auferstandene. Und von dem Glanz dieser herrlichen Erkenntnis fällt ein Widerschein auf unser Gesicht und wir werden verwandelt. Und nun ist es für uns hier heute im Jahr 2013 ganz entscheidend, dass wir diesen letzten Zusammenhang richtig erkennen. Und ich möchte Sie bitten, sich das nochmal zum Schluss nochmal genau anzugucken. Wie reagieren die beiden Männer, nachdem ihnen die Augen endgültig geöffnet wurden? Das ist ganz wichtig jetzt, dieser Punkt. Und Jesus sich dann wieder zurückgezogen hat. Hier steht ja, und er verschwand vor ihnen. Das hat er dann mit diesem Auferstehungsleib ja häufiger gemacht. Aber das war für die auch nicht mehr schlimm. Sie wissen jetzt, er hat den Tod besiegt, er ist da, er kann jederzeit eingreifen. Das war für sie kein Grund mehr zur Trauer. Jetzt wussten sie Bescheid, er lebt, er ist da, es kann uns nichts mehr von ihm trennen. Und schauen Sie, wie die dann reagieren. Das ist ganz entscheidend, Vers 32. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schriften öffnete. Man könnte auch sagen, brannte nicht unser Herz schon in uns, als er mit uns redete. Da haben wir doch schon etwas gemerkt. Vers 31 eröffnet die Augen und Vers 32 eröffnet die Schrift. Das gehört ganz eng zusammen. Das gehört ganz eng zusammen. Bis heute werden ja diese beiden Seiten oft gegeneinander ausgespielt, die inneren Augen und die äußere Schrift. Dass man sagt, ja, solange Jesus die Bibel ausgelegt hat, blieben ihnen die Augen verschlossen. Und erst als sie dann die innere Erleuchtung bekamen, erst als sie dann dieses persönliche Erlebnis hatten, da haben sie ihn verstanden. Also es kommt auf das persönliche Erlebnis an und nicht auf die Erklärung der Schrift. Aber der Bibeltext sagt genau das Gegenteil. Schauen Sie hin. Die innere Erleuchtung führt nicht an der Bibel vorbei, sondern die innere Erleuchtung führt gerade zum richtigen Verständnis der Bibel selbst. Das ist so wichtig. Die innere Erleuchtung macht die Schrifterkenntnis lebendig und persönlich. Und das ist das, was die Reformatoren mit der inneren Klarheit gemeint haben, die der Heilige Geist uns nur schenken kann, wenn wir Gottes Wort lesen. Gottes Wort, das für sich so eine starke äußere Klarheit hat. Und wenn Gott dieses Wunder tut, dass er uns zum persönlichen Verstehen hinführt, dass wir begreifen, der Jesus, dessen Tod da geschildert wird, ist für mich gestorben. Und der Jesus, der hier als der Auferstandene bezeugt wird, lebt für mich und ich darf zu ihm beten und ich darf mich auf ihn verlassen. Das gehört ganz, ganz eng zusammen. Jetzt verstehen Sie die Schrift. Und jetzt erkennen Sie im Rückblick, dass schon beim Schriftstudium eine Stunde vorher ihr Herz gebrannt hatte. Unser Herz hat doch schon gebrannt. Jetzt ist uns das klar. Er hatte schon angefangen, uns zu bewegen. Er hat schon gewirkt an unserem Herzen, als er uns sein Wort aufschloss. Das liegt ganz nah beieinander. Geöffnete Augen und die geöffnete Schrift. Und darum möchte ich Ihnen das zurufen. Wenn Sie Gewissheit über Jesus, den Auferstandenen, suchen, wenn Sie diese Freude in Ihrem Leben haben wollen, diese Gewissheit, dann warten Sie nicht auf eine innere Erleuchtung. Gehen Sie nicht meditieren. Suchen Sie sich nicht irgendeinen pseudochristlichen Ashram, in dem Sie zu einer höheren Erkenntnis geführt werden. Sondern lesen Sie die Bibel. Studieren Sie Gottes Wort und bitten Sie den Herrn um ein brennendes Herz. Und dann wird er Ihnen das genauso schenken. Der Apostel Paulus hat das so deutlich gesagt. Er hat gesagt, wodurch kommt der Glaube? Wodurch entsteht Glaube? Wodurch entsteht Gewissheit? Der Glaube kommt aus der Predigt, Römer 10, Vers 17. Und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Da allein kann er wachsen, da allein kann Gewissheit entstehen. Und in Jesaja 55 hat das Gott schon so versprochen. Er hat gesagt, Jesaja 55, Vers 10, gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat. Genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt. Und es wird durchführen, wozu ich es gesandt habe. Brannte nicht unser Herz in uns? Das will der Auferstandene schenken. Und schauen Sie am Ende, wo das Herz brennt, da werden die Füße beweglich. Vers 33, und sie standen auf zu derselben Stunde, also noch am Abend, 19 Uhr sowas circa, und kehrten, man glaubt es kaum, wieder zurück nach Jerusalem und fanden jetzt die 11 versammelt, die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Und dann können die Emmaus-Jungs auch ihre Geschichte erzählen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Was sind schon 11 Kilometer, wenn einem gerade das Leben neu geschenkt wurde? Und ich garantiere Ihnen, der Rückweg nach Jerusalem war garantiert schneller als der Weg von Jerusalem nach Emmaus. Jetzt waren sie, ja, im guten Sinne euphorisiert. Sie waren erleichtert. Sie waren glücklich. Sie waren froh. Und das konnten sie nicht für sich behalten. Und jetzt sagen sie, okay, wir brechen sofort wieder auf. Das müssen die anderen wissen. Sie müssen wissen, er ist auferstanden. Und dann kommen sie dahin und dann sagen die Leute, ihr sagt uns nichts Neues, wir haben ihn auch schon gesehen. Er ist wahrhaftig auferstanden, Simon hat ihn gesehen. Und dann jubeln sie miteinander und loben den Auferstandenen. So ist es gewesen. Wir wissen durch die biblischen Quellen so viel. Und ich werde am nächsten Sonntag noch eine weitere Auferstehungsbegebenheit mit ihnen gemeinsam studieren in Gottes Wort. Es ist so real, es ist so lebendig. Was für einen Tag hatten diese Männer und Frauen hinter sich. Dagegen wird unser heutiger Ostersonntag relativ gemächlich verlaufen. Ja, noch am Morgen waren die eingesperrt gewesen in das Gefängnis einer übermächtigen Traurigkeit. Und dann im Laufe des Tages waren immer mehr Fakten aufgetaucht. Das leere Grab, die verschiedenen Berichte von den verschiedenen Begegnungen. Es war dramatisch, es war unsicher, es war überwältigend, Es brauchte Zeit, es musste verstanden werden. Und Jesus hat ihnen dann bewiesen, Leute, eure übermächtige Traurigkeit ist eine überflüssige Traurigkeit. Es läuft alles nach Gottes Plan. Und so wurde daraus dann am Ende des Tages, im wahrsten Sinne des Wortes, die überwundene Traurigkeit. Die überwundene Traurigkeit, die in diesen Jubel einmündete, wie wir das hier in Vers 34 sehen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ihr Lieben, Jesus hat die Macht und Jesus hat die Liebe, uns kleinmütige, zweifelnde Menschen zu überzeugen. Das hat er. Er hat die Macht und er hat die Liebe, uns zu einem fröhlichen, gewissen Glauben zu finden, der dann auch unsere Füße in Bewegung setzt. Und dieser Glaube, bitte halten Sie das fest, dieser Glaube beruht nicht auf dem höheren Sagen. Dieser Glaube steht nicht auf dem wackeligen Boden von Gerüchten. Er beruht nicht auf Einbildung. Er entsteht nicht durch seelische Manipulation, sondern der Glaube an den Auferstandenen, der beruht auf hieb- und stichfesten Fakten. Er ruht und er steht auf dem sicheren Fundament der Bibel. Und dadurch wird unsere tiefste Traurigkeit überwunden. Und das sollen heute Morgen besonders diejenigen von uns besonders deutlich hören, die sich zurzeit vielleicht in einer besonderen Traurigkeit befinden. Vielleicht denken Sie auch manchmal, das ist übermächtig, diese Traurigkeit. Und ich kann es manchmal kaum noch aushalten. Du darfst fest darauf bauen, dass der auferstandene Jesus Christus an deine Seite tritt. So wie es hier in Vers 15 steht. Da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Du darfst darauf bauen, dass der auferstandene Jesus mit dir geht. Und so hat es der alternde Schriftsteller Johann August Strindberg erlebt, der 1912 gestorben ist. Strindberg kam sehr spät zum Glauben. Strindberg, dieser berühmte Literat, der mit Nietzsche Kontakt hatte, der hatte ein so unglückliches Leben. Er hat so viel Schuld auf sich geladen. Er war bekannt als Gottesleugner und als Lebemann. Er hatte am Ende 3 gescheiterte Ehen. Es war alles in die Brüche gegangen. Und dann hat er zu Jesus gefunden. Kurz vor dem Ende seines Lebens, Johann August Strindberg. Und er hat dann verfügt, dass sein Grab auf dem Stockholmer Friedhof ein kleines schwarzes Kreuz, durch ein kleines schwarzes Kreuz gekennzeichnet ist. Und auf diesem Kreuz sollte die lateinische Inschrift stehen, Crux spes unica. Das Kreuz ist die einzige Hoffnung. Das war ein Bekenntnis, dass Jesus mir vergeben hat, ist meine einzige Hoffnung. Und dieser Johann August Strindberg hat schließlich im Rückblick auf sein eigenes Leben, in dem es so viel Trauriges gab und so viel Scheitern und so viel Angst und so viel Schuld, hat er auch den anderen Traurigen zugerufen. Seid getrost, Gott streckt die Hand nach euch aus. Was für ein Satz. Seid getrost, Gott streckt die Hand nach euch aus. Er ist an eurer Seite. Und er will auch uns, er will auch dir nahe sein. Und er will dir die Augen dafür öffnen, dass er wirklich da ist, dass er wirklich lebt, dass er wirklich auferstanden ist. Und Jesus will dir, er will auch dir ein brennendes Herz schenken. Ein Herz, das ganz neu zu glühen anfängt, vor Dankbarkeit und Vertrauen zu Jesus. Er will dir ein brennendes Herz schenken, indem er dir diese Schrift aufschließt, diese Bibel. Und du verstehst, hier spricht Jesus selbst zu mir. Und wenn ich ihn auch mit meinen Augen noch nicht sehen kann, so darf ich doch wissen, der Auferstandene wird immer bei mir sein. Und er wird alle meine Traurigkeit in Freude verwandeln. Das kann kein Mensch, das kann nur Jesus, der Sohn Gottes, weil er wahrhaftig auferstanden ist. Amen.